SRF 3.
Großeinsatz wegen eines Versehens. Der Amokalarm auf dem Zürcher Toni-Areal wurde wohl unabsichtlich ausgelöst. Optimismus trotz des Rubelzerfalls. Präsident Wladimir Putin redet die Lage der russischen Wirtschaft schön. Torkameras als Schiedsrichterassistenten. Nun führt auch die deutsche Fußball-Bundesliga die Torlinientechnologie ein. Auch etwas Sonne trotz des steigenden Hochnebels. Über 1000 Metern ist es morgen oft schön bei 5 bis 11 Grad. Im Studio ist heute Isabel Meissen. Der Amok-Alarm bei einer Zürcher Hochschule heute war ein Versehen. Jemand hatte sich wohl schlicht und einfach am Telefon verwählt. Dies teilt die Polizei mit. Sie ging allerdings lange von einem Ernstfall aus. Und wo erreicht man heutzutage Studenten, die man warnen und denen man Anweisungen geben will? Natürlich auf Twitter. Und so wurde das heute auch gemacht.
@stadtpolizeizh Einsatz an der #ZHDK. Bitte nur Anweisungen der Polizei vor Ort befolgen.
Diese Information der Betroffenen im Gebäude via Social Media ist ein Novum. Aus Zürich berichtet Codin Vinzenz.
Mehr als 15'000 sogenannte Follower hat die Stadtpolizei Zürich auf Twitter. Bei ihnen allen erschienen die Tweets zum Amok-Alarm auf dem Smartphone oder dem Computer. Entsprechend groß war das Echo. Die Tweets zum Thema überschlugen sich von Betroffenen im Innern des Gebäudes, von Angehörigen, von Außenstehenden. Im Nu wurden so immer mehr Menschen auf die Vorgänge aufmerksam und die Online-Medien zogen nach. Eine Breitenwirkung, die ein Urheber eines solchen Drohanrufes möglicherweise suchen könnte. Polizeisprecher Marco Cortesi sagt dazu.
Das ist natürlich immer ein Risiko, das auch besteht, selbstverständlich. Wir müssen einfach alles daran tun, um den Leuten möglichst schnell gute und zielgerichtete Informationen zukommen zu lassen.
Denn die Polizei könne es sich nicht leisten, solche Drohungen nicht ernst zu nehmen. Daran ändert die Tatsache nichts, dass sich der Amok-Alarm unterdessen als Fehlalarm erwiesen hat und das zum dritten Mal innerhalb dreier Wochen. Diesmal wählte offenbar jemand Außenstehendes aus Versehen die Amok-Notfallnummer. Diese Nummer ist geheim und nur einem ganz kleinen Kreis bekannt, darunter Vertretern der Schulleitung. Wird die Nummer gewählt, löst das automatisch einen Amok-Alarm aus. Die Zürcher Hochschule der Künste auf dem Toni-Areal ist erst seit September in Betrieb und sie ist, wie es der Kanton für solch moderne Gebäude verlangt, mit einem Amok-Alarmsystem ausgerüstet. Dazu, dass das System jetzt schon zum dritten Mal einen falschen Alarm ausgelöst hat, sagt Thomas Mayer, der Rektor der Kunsthochschule.
Wir wissen, dass das Toni-Areal zu den 5 komplexesten Gebäuden gehört, sicherheitstechnisch in der Schweiz. Und daraus erklärt sich wahrscheinlich, dass zu Beginn jetzt eben solche Vorfälle passieren.
Gerade als heute Morgen ein weiteres Mal der Amok-Alarm ausgelöst wurde, saßen Schulleitung und Polizei zusammen und sprachen über die 2 ersten Fehlalarme. Gespräche, die jetzt noch dringender geworden sind. Als erste Maßnahme wurde die geheime Notfallnummer stillgelegt.
Wie Wladimir Putin die Lage der russischen Wirtschaft verbal frisiert und warum eine brisante Sozialhilfestatistik des Städtchens Aarburg nur bedingt repräsentativ ist. Darüber berichten wir gleich im Info 3. Zuerst gibt es jetzt aber die Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Die Europäische Zentralbank EZB belässt ihren Leitzins bei 0,05%. Das beschloss der Rat der EZB in Frankfurt. EZB-Chef Mario Draghi sagte vor den Medien, man wolle erst Anfang Jahr über neue Maßnahmen im Kampf gegen die drohende Deflation entscheiden. Es geht etwa um die Frage, ob die EZB Staatspapiere kaufen soll, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die zuständigen Minister der EU-Länder sind einverstanden damit, dass Schweizer Studierende weiter am EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 teilnehmen. Damit kann Bundesrat Johann Schneider-Ammann morgen das Abkommen in Brüssel unterschreiben. Das Abkommen gilt aber nur für den Teilbereich universitäre Spitzenforschung und das auch nur bis Ende 2016. In den anderen Bereichen wird die Schweiz wie ein Drittstaat behandelt. Was nach 2016 kommt, hängt davon ab, wie es mit der Personenfreizügigkeit mit der EU weitergeht. Der Kanton Basel-Stadt führt als erster Kanton schon im nächsten Sommer den umstrittenen Lehrplan 21 ein. Das hat der Erziehungsrat einstimmig beschlossen. Bis in 6 Jahren soll in Basel-Stadt an allen Volksschulen nach dem neuen Lehrplan unterrichtet werden. Der Lehrplan 21 ist seit Oktober zur Einführung freigegeben. Der Entscheid, wann er eingeführt wird, liegt bei den Kantonen. Braucht ein behindertes Kind in einer normalen Schulklasse Assistenzunterricht, dürfen die Kosten dafür nicht auf die Eltern überwälzt werden. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Es urteilte im Fall eines autistischen Knaben im Kanton Aargau. Die zuständige Schulpflege hatte entschieden, das Gemeinwesen finanziere 18 Assistenzstunden pro Woche, für die übrigen müssten die Eltern aufkommen. Der Aargauer Regierungsrat und das Verwaltungsgericht hatten diesen Entscheid bestätigt. Das Bundesgericht weist in seinem Urteil darauf hin, dass gemäß Verfassung ein Anspruch auf kostenlosen Schulunterricht bestehe. Diesen Anspruch habe der autistische Knabe, da die Schulgemeinde den Besuch einer normalen Klasse befürworte. Wegen Mordes an einer Prostituierten muss ein 28-jähriger Schweizer für 18 Jahre ins Gefängnis und wird anschließend verwahrt. Dieses Urteil hat das Regionalgericht in Burgdorf verkündet. Der Mann hatte die Prostituierte vor 2 Jahren in Langenthal auf bestialische Art und Weise umgebracht. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gefordert. In der ersten deutschen Fußball-Bundesliga wird auf die nächste Saison hin die sogenannte Torlinientechnik eingeführt. Das hat eine deutliche Mehrheit der 18 Clubs in der obersten Liga beschlossen. In den Stadien werden Kamerasysteme installiert. Diese melden dem Schiedsrichter innerhalb kürzester Zeit, ob der Ball die Torlinie vollständig überquert hat. In der englischen Premier League läuft das System bereits. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 9.105 Punkten, minus 0,7%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5%. Der Euro wird zu 1.2022 gehandelt, der Dollar zu 96,66.
Abend.
Einmal im Jahr wendet sich der russische Präsident Wladimir Putin mit einer Grundsatzrede an die Nation. Immer mit Pomp, Trompeten und Fanfaren. So auch heute.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Putin holte in seiner Rede zum rhetorischen Rundumschlag aus, sprach viel über die Krim, die Ukraine, sagte aber nichts Neues dazu. Umfassend ging er auch auf die russische Wirtschaft ein. Die schwächelt, der Rubel zerfällt regelrecht, es droht eine Rezession. Aber Putin zeigte sich optimistisch. Peter Giesling in Moskau, zu Recht optimistisch.
Nein, die Wirtschaftsdaten und vor allem auch die Prognosen für Russland sind sehr, sehr schlecht. Man geht nicht nur von einem schwachen oder von einem Nullwachstum fürs nächste Jahr aus und von einer Rezession. Und Putin hat deshalb versucht, an den Patriotismus zu appellieren. Und er hat dazu aufgerufen, zusammenzustehen und sich den Schwierigkeiten zu stellen. Und er hat Hoffnung zu machen versucht, dass sich trotz allem alles irgendwie richten werde. Weil Russland, so sagte er, ein stolzer, ein großer Staat sei, dem auch eine entsprechende Wirtschaftsgröße zukommen müsse. Aber es ist nicht zu sagen, automatisch stellt sich kaum eine wirtschaftliche Verbesserung für dieses Land ein.
Wie stark leidet denn die russische Wirtschaft auch unter den Sanktionen des Westens?
Es sind vor allem die russischen Banken, die jetzt vom Markt für Fremdkapital ausgeschlossen sind, die unter diesen Sanktionen leiden, und dann die russischen Großkonzerne. Aber der tiefe Ölpreis, der spielt zusätzlich eine wichtige Rolle, insbesondere auch auf den Zerfall der russischen Währung, des Rubels. Und dann ist da natürlich noch die Wirtschaftsstagnation, die ihrerseits hausgemacht ist. Russland hat nämlich die eigene Wirtschaft nie modernisiert oder diversifiziert, und das schlägt nun ganz massiv zurück. Die Krise ist zu einem großen Teil also auch hausgemacht. Aber die Sanktionen und vor allem auch die von Russland selbst in Kraft gesetzten Gegensanktionen werden gleichzeitig immer spürbarer.
Jetzt hat Putin verschiedene Schritte angekündigt, um die Wirtschaft zu stützen. Es soll mehr investiert werden, es soll gegen Spekulanten gekämpft werden. Was bringt denn das alles?
Ja, Ähnliches, so Pauschales, was Putin heute in dieser Rede gesagt hat, das hat er auch vor Jahren immer und immer wieder erklärt. Und seinem wirtschaftlichen Befreiungsschlag hat er eben auch heute nicht ausgeholt, obwohl das letztlich natürlich äußerst wichtig gewesen wäre.
Das war Peter Giesling live aus Moskau. Besten Dank.
Info 3 Abend.
Das Städtchen Aarburg im Kanton Aargau gibt knapp einen Fünftel seines Geldes für Sozialhilfe aus. Und, das hat die lokale Sozialvorsteherin von der SVP berechnet, 45% der Sozialhilfebezüger sind ehemalige Asylsuchende. Eine Rechnung mit Zündstoff. Gaudenz Wacker weiß, was dahinter steckt und ob diese Zahl auch für andere Gemeinden repräsentativ ist.
Aarburg, das ist das Städtchen, das es diesen Frühling landesweit in die Schlagzeilen brachte, weil ein paar hundert Bewohner mit einer Grillparty gegen Asylunterkünfte protestierten. Beschämend sei das, sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga, und nicht nur sie, eine Welle von Unverständnis sei ihr entgegengebrandet, sagt die Aarburger SVP-Gemeinderätin Martina Bircher.
Warum sich die Gemeinden und insbesondere Aarburg eigentlich so massiv gegen Asylunterkünfte wehren? Und da hieß es eigentlich immer, ja, Asylwesen, da zahlt alles Bund und Kanton und die Gemeinden, die müssen gar nichts bezahlen.
Nur Gemeinden müssten eben sehr wohl bezahlen. Etwa dann, wenn Asylsuchende eine vorläufige Aufnahme erhalten, länger als 7 Jahre in der Schweiz bleiben und Sozialhilfe brauchen. Dann zahlt nicht mehr der Bund, dann zahlen die Gemeinde und der Kanton. Der Bund weiß daher nicht, wie viele ehemalige Asylsuchende Sozialhilfe beziehen, bestätigt das Bundesamt für Migration BFM. Also begann die Aarburger Gemeinderätin auf eigene Faust zu recherchieren und fand heraus, 45% aller Aarburger Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger sind ehemalige Asylsuchende, wie sie kürzlich in der Basler Zeitung bekannt gab. Kann das stimmen? Die Leiterin des kantonalen Sozialdiensts Aargau, Cornelia Breitschmidt, sagt, sie selber habe auch keine Zahlen, aber...
Natürlich, das kann ich schon nachvollziehen, dass bei einigen der Integrationsprozess deutlich länger dauern kann als diese 7 Jahre, dass die Personen dann wirklich aus der Sozialhilfe raus sind.
Stellt sich die Frage, beziehen auch anderswo derart viele ehemalige Asylsuchende Sozialhilfe? Schwierig zu sagen, sagt Nicola Galade von der Städteinitiative Sozialpolitik, die regelmäßig Zahlen zur Sozialhilfe aus 13 Schweizer Städten zusammenträgt. Ein Stück weit sei das Aargauer Städtchen wohl schon nicht repräsentativ für die ganze Schweiz, denn
im Aargau ist es aktuell so, dass die Asylsuchenden eben nicht solidarisch zwischen den Gemeinden verteilt sind, sondern gewisse Gemeinden wie Aarburg sehr hohe Belastungen aufweisen und andere Gemeinden gar keine Flüchtlinge aufnehmen, sich freikaufen.
Entsprechend lasse sich der hohe Anteil Asylsuchender in Aarburg ein Stück weit erklären. Aber ehemalige Asylsuchende, die auch nach Jahren noch auf Sozialhilfe angewiesen sind, dieses Thema habe die Städteinitiative auf dem Radar. Das Bundesamt für Migration ebenso, es trägt derzeit Zahlen zusammen. Und in Aarburg hofft Gemeinderätin Martina Bircher, dass die Restschweiz versteht, wenn ein Städtchen wie Aarburg besonders viele Asylsuchende beherbergt, dann kann das für die Gemeinde durchaus teuer werden.
Nachrichten und Analysen gibt es immer in Info 3, kompakt und verständlich und auch auf sf.ch/news. Im Studio war heute Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.